Wie nutzt ein Buchhändler das Thema Data und setzt vielleicht auch das Thema Self-Service auf? Was erreicht man innerhalb von 2 Jahren? Was hat eine Tankstelle mit dem Thema Daten zu tun? Das sind alles Themen, die ich mit dem Tobias in der heutigen Folge bespreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Tobias. Hi Tobias.
Jonas.
Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht sollen wir die Hörer einmal abholen. Manchmal gibt es auch technische Probleme. Wir nehmen zum zweiten Mal auf, aber Tobias grinst noch und ist noch motiviert, mit mir nochmal zu sprechen. Von daher freue ich mich umso mehr, dass wir das jetzt tun können. Tobias, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann tauchen wir doch in eine spannende Folge ab.
Ja, Jonas, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und dass wir es das zweite Mal versuchen heute. Ich bin Tobias Ruschepaul, bin 43 Jahre alt und von Haus aus mal Betriebswirt und arbeite jetzt seit 18 Jahren bei Thalia, inzwischen jetzt im BI. Vorher habe ich 14 Jahre lang Controlling gemacht in allen möglichen Facetten, was man sich so im Einzelhandel vorstellen kann. Und hatte immer eine hohe Datenaffinität und habe gedacht, wir können bei Thalia oder wir müssen bei Thalia auch mit Daten noch viel mehr machen, als das wir heute machen. Und hatte mir auf die Fahne geschrieben, wie kriegen wir das hin, dass wir das Ganze zugänglicher machen. Und so bin ich jetzt seit 4 Jahren bei Thalia verantwortlich für den Bereich BI und Analytics.
Cool. Die Stammhörer und die Leute, die meinen Podcast schon eine Weile lang begleiten, haben ja, glaube ich, schon mal eine andere Thalia-Folge gehört. Kannst du aus deiner Sicht so ein bisschen den Unterschied darstellen? Also an der Stelle werden wir höchstwahrscheinlich die andere Folge in den Shownotes verlinken. Also von daher nutzt die Chance und geht dahin. Aber kannst du aus deiner Sicht, und ich glaube, die ist auch schon ein bisschen her, mal sagen, wo ist der Unterschied?
Ja, genau. Ich glaube, du spielst einen auf meinen Namensvetter Tobias, Dr. Tobias Wolf.
Ja.
Der verantwortet den CRM-Bereich bei Thalia. Der ist derjenige, der natürlich hohes Interesse daran hat, mit Kundendaten vor allen Dingen zu arbeiten und die Wertschöpfung aus den Kundendaten zu holen. Und bei uns ist es so, wir gucken overall auf Thalia und machen uns Gedanken dazu, welche Daten brauchen wir, wie stellen wir die Daten bereit und wie kommen wir vor allen Dingen dahin, das ist ein sehr hohes Anliegen von mir, dass wir sie möglichst intuitiv bereitstellen. Also, dass jemand weiß, wo bekommt er denn die Daten? Ich denke immer so ein bisschen bildlich im Rahmen einer Tankstelle. Man kann hinfahren, man weiß, welche Daten man braucht. Und wir sind dafür verantwortlich, dass dann auch die Daten in einer entsprechenden Qualität bereitgestellt werden und derjenige sich möglichst im Self-Service holen kann. Und dann ist das ein bisschen abhängig davon. Da ist Tobias ein ganz gutes Beispiel, weil der braucht Daten auf unterster Ebene, also sehr Rohdaten für seinen CRM-Bereich. Der braucht aber auch manchmal für seine Steuerung hochaggregierte Daten, die er dann vielleicht einfach im Rahmen von Dashboarding gerne konsumieren möchte.
Ihr seid eher zentral aufgehangen und er ist eine Fachabteilung, die zwar auch zentral ist, aber die eher Nutzer eurer Daten
ja, ganz
ist, richtig?
Genau, ganz genau.
Ja. Das heißt, ihr aggregiert auch die CRM-Daten und würdet auf den CRM-Daten so einen generellen Blickwinkel bauen mit wie viel Member haben wir generell, aber er geht natürlich dann in das Wie und Warum der Daten nochmal tiefer.
Genau, er geht viel tiefer, ja. Richtig.
Cool. Tobias, einmal aus zwei Blickwinkeln. Einmal aus dem Blickwinkel, dass über die Zeit, in der ich jetzt im Data-Bereich bin, in jedem Unternehmen meistens eigentlich gibt's eine Controlling-Abteilung. Die Controlling-Abteilung ist aber gewohnt, Daten eher auf Wochen-, Monatsebene zu aggregieren und sehr financial unterwegs zu sein. So wie ich Data verstehe, ist es ja vermeintlich auch teilweise roh, aber vielleicht eine Tagesaggregierung, vielleicht auch mal Real-Time-Schnittstellen, die man bauen muss. und auch ein sehr proaktiver, kommentierender, beratender Ansatz. Ich habe nie im Controlling gearbeitet, aber das Controlling habe ich immer so wahrgenommen, dass es eher ein, es wird ein Report verschickt und dann wird kommentiert, aber es ist nicht so ein, wir gucken uns jetzt mal mit der jeweiligen Fachabteilung an, wie können wir das besser machen, sondern eher ein aussendender Report, anstatt jetzt proaktiv da reinzugehen, was nicht bewertend ist, aber was ich so wahrgenommen habe. Wie ist denn deine Wahrnehmung dazu? Du bist ja von Controlling jetzt vermeintlich in eine andere Stelle oder siehst du es, hast du schon vorher anders gesehen und siehst es jetzt genauso oder wie ist dein Blickwinkel dazu?
Also ich sehe es anders und wir leben es auch bei Thalia ein bisschen anders. Ich glaube, das, was du gerade genannt hast, ist ein Teil des Controllings, wo man einfach sagt, ich gebe Dinge raus und dann kann sich jemand damit beschäftigen oder vielleicht auch mal noch einen kurzen Kommentar. Aber wir als Thalia, und ich habe es ja jetzt ja über ein Jahrzehnt begleitet im Controlling, wir kommen genau von da. Unser Anspruch war es aber immer dahin zu kommen, zu sagen, wir wollen handlungsorientiertes Controlling. Wir wollen mit den Fachabteilungen arbeiten und wir wollen das gemeinsam machen. Also wir sagen immer, einer alleine schafft das nicht, sondern am besten ist es, wenn man das zusammen macht. Aus der analytischen Gesichtspunkten, aus fachlichen Gesichtspunkten, dass jeder so seine Expertise mit einbringt und man am Ende dann sagen kann, ich arbeite jetzt wirklich mit den Daten und nicht nur ich kriege sie, sondern es sind meine Daten. Das ist so ein bisschen unsere Philosophie jetzt auch aus dem BI-Bereich dann raus zu sagen, wir kommen von, ich kriege ein PDF und ich kriege das PDF nicht und ich rufe an und sage ich heute, der Bericht ist nicht da, ich habe das PDF nicht. Und wir sagen aber, nee, eigentlich sind deine Daten und wir stellen dir Tools zur Verfügung, mit denen du mit deinen Daten arbeiten kannst, weil ich glaube, sehr stark muss man da hinkommen zu sagen, der Fachbereich hat die Expertise und der Fachbereich weiß am besten, wo der Schuh drückt oder wo man Dinge sich nochmal genauer angucken kann. Wenn wir da hinkommen, Tools zu entwickeln und Tools zu haben, die möglichst einfach handzuhaben sind, ohne dass man dafür jetzt ganz tief, es gibt immer Ausnahmen, aber sehr, sehr tief technisches Know-how haben muss, dann kommt man auch dahin, dass die Leute die Hemmung verlieren und schneller und besser mit Daten arbeiten. Und dann kommt man ja auch in diese Zusammenarbeitsmodus, weil man dann nicht einfach nur kommt von, ja, das sind Menschen, die vom grünen Tisch drauf gucken und die sehr hohe Methodenkompetenz haben, sondern man kommt eher dahin zu sagen, okay, fachlich wissen die auch, was wir machen, weil wir es immer zusammen machen. Und so kommt man dahin, dass man von der einen Seite Methodenkompetenz in die Fachbereiche gibt und von der anderen Seite Fachexpertise in die zentral aufgehängten Dienstleistungsbereiche.
Ja, wenn man es so ein bisschen kombiniert mit dem Thema der Herausforderungen im Einzelhandel. Ja, ich glaube, der Einzelhandel verändert sich massiv. Früher hat man sich darüber Gedanken gemacht, wie man die Kassendaten ordentlich verarbeiten kann. Wenn hat man überhaupt Bon-Daten verarbeitet und die sozusagen aggregiert und zur Verfügung gestellt. Dann war irgendwann, ist jetzt sehr plastisch, aber dann war irgendwann das Shift zu online. Dann hat man verstehen müssen, dass man doch vielleicht in Richtung Rohdaten geht, dass es unterschiedliche Kanäle gibt, die man beeinflussen kann, die und auch messen kann, um sie zu beeinflussen. Dann die Kasse als Online-System und dann irgendwann natürlich auch, ich glaube, ihr habt auch eine Kundenkarte, also die Verbindung zwischen Online und Offline, die sauber zu messen. Jetzt hast du von einer Tankstelle gesprochen. Wenn man die zwei Themen unterscheidet, sind das gleiche Themen, sind das unterschiedliche Themen? Wie würdest du die jetzt als Head-Off angehen und lösen? Weil ich glaube, davor stehen viele, ne? Also eine zentrale Datenstruktur, zentrales Reporting aufzustellen, ist eins der entscheidendsten Punkte und da hinken einige noch hinterher, weil sie technische Schuld aufholen müssen, weil sie vielleicht noch nicht die Kultur haben. Und da würde mich mal interessieren, wie du das machen würdest und geh gerne auch ins Detail und mach mal ein paar Beispiele.
Also genau das war eine der Herausforderungen vor 4 Jahren. Wir haben Kassendaten verarbeitet, wir haben Auftragsdaten verarbeitet. Wir haben aber keinen Blick über alle Kanäle gehabt, weil wir sind Omnichannel-Händler. Also man kann bei uns halt in unterschiedlichster Art und Weise das Produkt beziehen, aber das Produkt dann auch noch in unterschiedlichster Art und Weise. Also ich kann es online beziehen, ich kann es stationär beziehen. Ich kann es aber als E-Book beziehen oder ich kann es als physisches Book beziehen. So, und dann kann ich das bei Thalia selber machen oder beim Partnerunternehmen von Thalia. Dann kann ich das über einen Marktplatz machen. Dann kann ich das in Deutschland, Österreich oder der Schweiz tun. Und für uns war es wichtig, dass wir auch als Omnichannel-Händler, wir wollen und wir werden vom Kunden von außen so wahrgenommen. Jetzt noch mehr nach der Corona-Pandemie. Und was uns ganz wichtig war, ist auch so zu steuern. Und da sprachst du es ja eben an. Das ist sehr herausfordernd gewesen und wir hatten Silos. Wir haben in Silos reported und haben die dann irgendwie versucht, diese Silos dann zusammenzupacken und zu sagen, wie kommt man denn da an einheitliches Reporting? Und das, da sind wir hergegangen und haben gesagt, nee, wir fangen nochmal vorne an. Wir wollen ein länderübergreifendes und kanalübergreifendes Reporting haben. Und wenn wir von Umsatz sprechen, dann sprechen wir von einem Umsatz. Sodass wir erstmal hergegangen sind und gesagt haben, was brauchen wir denn zur Steuerung? Was sind unsere Sollanforderungen, die wir haben? Und dann haben wir geschaut, was haben wir denn schon davon? Dann konnte man Teile wegstreichen und sagen, okay, haben wir ja schon. Aber auch relativ viel, was man zusammenpacken musste. Und so haben wir für uns, wir reden immer, wir haben zwei große Cubes, wo wir sagen, wir haben einen Würfel, der beschäftigt sich vor allen Dingen mit dem ganzen Thema Umsatz und bis zum Ruhetag, bis zur Ruhetagsteuerung über Auftragsdaten und Kundendaten. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch, weil der Handel lebt ja auch vom Bestand, haben wir noch einen Warenwürfel. Und je nachdem, wo ich jetzt drauf gucken will, kann ich da in die Tiefe. Aber wir haben auch noch einen konsolidierten, also wo ich sage, ich brauche ja immer beides. Ich brauche ja die richtige Ware am richtigen Ort. Und dann will ich wissen, wie der Umsatz damit gelaufen ist und schieben das dann auch noch zusammen. So, das ist jetzt, das ist so ein bisschen zurückzuführen jetzt auf das, wo unser Gespräch begonnen hat, intuitiv und möglichst Single Point of Truth, dem Kunden zu sagen, das ist jetzt deine Tankstelle und die enthält wirklich alles. Die enthält jetzt nicht einfach nur die einen Daten oder die anderen, sondern geh da rein und wir versuchen es so einfach wie möglich zu machen. Und das gelingt auf der obersten Ebene, finde ich, ganz gut. Je tiefer du kommst, umso mehr Geschäftsmodellverständnis brauchst du, umso mehr Datenverständnis brauchst du auch und dann nimmt das irgendwann ein bisschen ab. Aber erstmal war das genau die Herausforderung und die haben wir in den letzten Jahren jetzt, glaube ich, ja gut begleitet und gemeistert, diesen Datenraum zu schaffen.
Wie habt ihr denn festgestellt, dass es Silos sind? Weil ich glaube, viele, manchmal im Management oder auch manchmal in der Fachabteilung wird gar nicht wahrgenommen, dass es ein Silo ist, weil ich komme doch an meine Daten. Auch wenn es da mal 3 Wochen dauert, 4 Wochen dauert, wird nicht damit interpretiert, dass man seit 4 Wochen dran arbeitet, das zu tun, sondern es wird eher interpretiert, die haben halt andere Sachen zu tun und kommen jetzt zu meinen Themen erst. Mhm. Aber manchmal ist es ja wirklich die lange Aufbereitung und das Zusammenfügen über Identifier, wo es ist. Also wie war deine Wahrnehmung und wie habt ihr wahrgenommen, dass es wirklich sozusagen Silos sind, die man auch lösen kann? Und was waren die Schritte, es dann zu lösen?
Ja, die Wahrnehmung war einfach da, weil wir diesen Schulterschluss zu den Fachabteilungen gesucht haben. Wir gesagt haben, wer ist denn unser Kunde? Unser Kunde sind die internen Fachabteilungen. Wenn man mit denen spricht und sich mit denen austauscht und sieht, die Daten aufbereiten, dann stellt man schon relativ schnell fest, dass sie relativ viel Zeit damit verbringen müssen, Daten ja erstmal aufzubereiten, bevor sie mit Daten arbeiten können und dass man dann nachher 80% der Zeit für die Datenaufbereitung braucht, nur 20% der Zeit dann für die Arbeit mit den Daten wirklich, wo man dann Wertschöpfung betreibt. Das war das eine und das andere waren auch die Feedbackschleifen, die wir mit den Fachbereichen haben, dass die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ja, Leute, das funktioniert so nicht, ich würde das ja gerne, aber das sind unsere Use Cases, die ich eigentlich habe und die mich eigentlich interessieren und auf Deutsch gesagt, ich breche mir die Hacken. Da dran zu kommen, hier ist eine Query, da ist eine Query, dann die eine mit der anderen, dann dahin ziehen, das noch zusammenpacken, dann ändert sich irgendwo was, weil was Neues reinkommt, dann ist das in der anderen Query nicht drin und ja, das haben wir halt gemerkt, dass das total viele Reibungsverluste erzeugt hat und die dann auch zu Unzufriedenheit führen und die dann wieder dazu führen, auch dass die Leute nicht gerne damit arbeiten und das vielleicht dazu, wie wir es gemerkt haben. Und wie wir dann vorgegangen sind, ist, dass wir gesagt haben, okay, lass uns doch mal hergehen und aus den Fachbereichen anfangen, die hauptsächlichen Use Cases aufzunehmen und zu sagen, was ist das denn? Welche Use Cases habt ihr denn? Und dann zu verstehen, wie sie es heute machen und dann zu sagen, ja, das geht so nicht. Wir machen das eigentlich, wir müssen einmal groß denken und sagen, was muss denn rein in die Töpfe, damit wir 80% der Anfragen schnell lösen können. Und das so haben wir es gemacht und haben dann nachher, das hat dann auch ein bisschen, also einiges an Zeit gedauert und dann kommt man schnell in dieses, boah, das dauert aber alles und es wird doch nichts und ja, wir machen doch jetzt schon wieder so lange da dran rum und wann haben wir denn mal Output und man dann relativ häufig im Stakeholder-Management damit arbeitet und zu sagen, ja, wir müssen jetzt erstmal daran arbeiten, dass wir die Daten strukturieren und dass wir nachher eine saubere Aufsatzbasis haben, damit wir diese ganzen Dinge, du sprachst da eben auch an, technische Schulden der Vergangenheit, wo haben wir einfach mal eben was angebaut, weil wir sehr Thalia ist sehr stark, sehr schnell gewachsen und dann über diese unterschiedlichen Vertriebskanäle, dann hat man irgendwo was angebaut halt. Und das muss man zurückbauen und zu sagen, wir müssen es neu aufsetzen. Das dauerte dann seine Zeit. Das war dann schon relativ schwierig. Und
sind halt auch technische große Projekte, ja. Ne? Also wenn ich versuche mich in die Management-Situation zu setzen und dann sitzt sitzen da zwei Tobiase. Der eine Tobias verantwortet CRM und der andere den BI-Bereich. Und der eine sagt, gib mir den Euro und ich hole dir 1,30 € zurück oder 1,50 € zurück oder 2 € zurück. Und der andere Tobias sagt, gib mir mal 1 € und ich mache mal das Reporting sauber und es dauert aber auch 3 oder 4 oder 5 Monate. Aber wenn ich dann fertig bin, gehe ich davon aus, dass ich allen meinen Fachabteilungen bessere Daten für bessere Entscheidungen zur Verfügung stellen kann und sie dann statt 1 € und die 2 € zurückholen, der andere Tobias von der CRM, dann 1 € und 5 € zurückholen kann. Was möchtest du gehen? Und da das Management natürlich auch in dem Markt, in dem wir uns gerade verbinden, so wie oder befinden, wie er sich ändert, ist, glaube ich, oftmals gewillt, ohne ihn jetzt viel zu unterstellen, dass ich doch lieber den Euro direkt im CRM geben möchte. Und dadurch hast du automatisch ja weiter die Silo-Bildung und hast du automatisch auch diese Konstrukte, die mehr zu zementieren, wie dass man sie locker macht und zurückbauen kann.
Ja, gebe dir recht. Aber ich glaube, die Kunst ist dann, das eine zu machen, ohne das andere zu lassen. Also klar, wir sind ein Händler und wir leben vom operativen Geschäft und wir tun es gerade. Und wir haben Tagesgeschäft, was wir auch bedienen wollen. Aber wir müssen auch weiterhin den Blick nach vorne haben und zusammen, wo geht die Reise denn hin? Und so wie sie heute ist, können wir nach vorne raus das nicht mehr erfüllen. Wir kriegen dann auch diese Geschwindigkeit nicht mehr hin. Ich meine, wir haben die Herausforderung, dass wir Händler sind. Ja, wie andere Händler auch, sehr viele Kundendaten haben. Aber wir haben halt auch als Buchhändler und was Artikeldaten, die wir halt halten müssen, weil es so viele Artikel halt auf der Welt gibt an Büchern. Und das multipliziert sich dann relativ schnell aus. Und dann kommst du irgendwann dahin, dass du sagst, mit dem, was ich mir da gebaut habe, das hat für heute oder funktioniert noch für heute, aber kann es für morgen funktionieren? Und wenn man dann mit den Menschen redet und sagt, was sind denn eure Probleme oder eure Herausforderungen von morgen? Was wollen wir denn lösen? Und dann kommt man relativ schnell auch zu der gemeinsamen Erkenntnis, zu sagen, so geht es nicht weiter. Und wir müssen diese technischen Schulden abbauen, wir müssen diese Systemzoos auch abschaffen, die durch Wachstum entstanden sind. Und wir müssen uns da konsolidieren. Und dafür braucht es diesen besagten Euro heute.
Ja, ist ein fairer Punkt. Aber wie lange brauchst du, wenn ich versuche mal die Managementrolle weiter einzunehmen. Also wie lange, Tobias, brauchst du denn, um sozusagen das zu lösen, ja? Wann ist die Tankstelle so, dass, weil der Schmerz oben ist manchmal gar nicht so da, wie du sagst, die Konsolidierung, dieses, da muss man halt in den sauren Apfel beißen, die Aufbereitung, aber ich krieg meistens doch meine Ergebnisse schnell im Management. In der Fachabteilung, die versuchen sich dann Workarounds zu bilden, Jugendforsch zu spielen, kommen aber auch meistens schon zu vermeintlichen Ergebnissen.
Ja.
Also was wäre dein Approach? Wie seid ihr sozusagen angegangen, dieses, was ja gerade schon ein bisschen formuliert, ne, dieses das eine tun oder das andere zu lassen?
Also wir haben es offen kommuniziert und wir haben gesagt, das geht nicht von heute auf morgen und wir werden 3 Jahre brauchen. Und das ist auch unsere Einschätzung danach. Ja. Bis wir dann da sind, was wir uns wünschen. Das heißt aber nicht, dass wir Wasserfallen machen und sagen, in 3 Jahren könnt ihr erst auf die ersten Dinge zugreifen, sondern wir haben dann schon agile Vorgehensweisen gemacht und haben gesagt, auf bestimmte Dinge kannst du früher zugreifen. Und wir zeigen dir, dass das geht und welche Dinge.
Um dann den Mehrwert zu kommunizieren.
Genau. Ja. Und das ist halt relativ schwer. Das war auch schwerer, als ich mir erhofft hatte und als ich erwartet hatte, weil du schon am Anfang relativ dicke Bretter bohren musst, bis das erste Ergebnis dann rauskommt, was man dann zeigen kann, wo man auch wirklich sieht, das ist anders, als es bisher war. Und es ist spürbar anders. Und es ist auch nach vorne raus dann die Bereitschaft dann da zu sagen, okay, ich mache das weiter jetzt. Und ich sehe, dass da was bei rumkommt und dass man nach vorne, dass man in 3 Jahren dann auch so weit ist, weil das ist ja eine relativ lange Zeit. Aber diese Projekte, die dauern halt diese Zeit. Wenn du hergehst und sagst, wir haben SAP-Systeme im Hintergrund und wir haben dann in diesen 3 Jahren unser komplettes BW-System neu aufgestellt für Auftragsdaten und Bestandsdaten und wir haben ein Frontend vorne angeschlossen, was wir vorher alles mit Excel oder PDF gemacht haben, ein einheitliches Frontend aufgesetzt, so dass wir sagen halt, okay, wir können jetzt auch mit modernen Dinge kommunizieren, die nicht nur fancy sind, sondern die auch was bringen. Also wir haben jetzt eine Umsatz-App, wo ich sagen kann, ich kann in Echtzeit mir Umsätze angucken, sei es vom Shop, sei es vom irgendwo von irgendeinem Laden bis hoch aggregiert über alle Länder und das zu jeder Tages- und Nachtzeit, wo ich dann halt auch mitschauen kann im E-Commerce-Bereich, wie bestimmte Aktionen laufen. Und das ist schon schon Mehrwert, wo du auch merkst dann halt, das fördert die Interaktion zwischen den Fachbereichen dann halt einfach, weil du Daten hast, wo du sagen kannst, die sind richtig und ich kann einfach auf sie zugreifen und ich kann dann kollaborieren mit diesen, mit meinen Kollegen. Mhm.
Ist es das, was ich mal meine mit Leuchtturmprojekt, also dass du dir andere Leute suchst, die Mitstreiter in der Organisation sind, die dann kommunizieren, welchen Mehrwert sie mit dir gemeinsam haben, der dann vermeintlich so groß ist, dass man nochmal sich Zeit nimmt und auf dein nächstes Ergebnis wartet?
Ja, total. Du brauchst Mitspeicher und du brauchst Fürsprecher, du brauchst Menschen, die das auch ein bisschen durchs Unternehmen tragen. Weil machen wir uns nichts vor, am Ende des Tages gibt's immer mehr zu tun als das, was man an Ressourcen hat. Und damit das nicht über so eine lange Zeit abflacht und dass das Budget auch weiterhin dann da reinfließt und du weiterhin auch derjenige bist, wo man dran festhält, an diesem Projekt und weiterhin daran glaubt, da hilft's nicht nur, dass ich das weiß, sondern dann sind wir bei Tu Gutes und Rede drüber und wir müssen es kommunizieren.
Ja. Wie muss ich mir euren Konstrukt vorstellen von dem Self-Service? Du hast ja von einer Tankstelle gesprochen. Mhm. Wenn man in der Analogie bleibt, wie weit seid ihr denn? Also ich schiel so in Richtung, ist es ein reines Reporting oder habt ihr Self-Service etabliert im Sinne von, die können sich selber die Daten ziehen und ihr biegt dann in Richtung ab, Datenprodukte zu entwickeln, um noch mehr das zu enablen? Also wie muss ich mir, ich versuche so einen Reifegrad zu bestimmen.
Ja. Also das Reporting-Thema, so die Standard-Reports, die wir haben, haben wir umgestellt. Die sind fertig, würde ich sagen. Und jetzt noch nicht zu 100%, aber zu 80% sind wir damit soweit durch. Wir haben eine Community aufgebaut im Unternehmen, wo wir sagen halt, wir haben ja Satelliten oder Multiplikatoren, wie ich sie nennen möchte, wo wir gesagt haben, wer hat Lust dazu? Wer möchte mitmachen, sich da reinzuziehen? Wer hat auch Use Cases? Und wir treffen uns dann in regelmäßigen Abständen. Und es ist gekommen von erstmal, guck mal, so sehen unsere Datenräume auf, beweg dich mal da drin, gib mal Feedback, was können wir noch verändern? Dann hinzu, bringen wir deine Use Case. Wir zeigen dir was. Also guck mal, das kann man damit machen. So machen wir das. Danach bringen wir deine Use Case mit. Wir machen die mal gemeinsam. Dann hinzu, mach du mal, komm zurück. Und dann teilen wir das halt immer. So, dass die Menschen damit arbeiten können. Den Schritt, den wir jetzt gerade machen, ist, wir haben halt auch das Data Scientisten, die dann sagen, das ist alles schön, was ihr da habt, aber ich brauche die Daten in anderer Art und Weise. Und da sind wir dabei, halt auch so die Daten in Schnittstellen zu packen und rübergeben zu können und dass die Menschen dann sagen, okay, das ist für mich fein und das kann ich im Standard machen und ich komme dahin, dass die Data Scientisten sich nicht mehr hauptsächlich mit Data Engineering beschäftigen müssen, sondern dass sie sich dann auch nachher wirklich mit Data Science beschäftigen können. Und das ist so gerade diese Schwelle, an der wir stehen, zu sagen, das muss auf jeden Fall noch besser werden. Das ist das eine und das andere, der Datenraum, den wir haben, wollen wir auch noch ein bisschen größer machen. Und das andere, was du eben auch ansprachst, sucht die Leuchtturmprojekte, sind wir auch dran zu sagen, wir müssen es noch weiter treiben. Diese Community ist das eine, aber dann hast du immer die Leute, die Bock drauf haben und die sich schon von sich aus dafür interessieren. Und dann nimmt das so ein bisschen Geschwindigkeit auf, weil die reden dann drüber auch mit anderen und dann, also so ein Schneeballeffekt. Wir haben ein großes Thema bei uns im Unternehmen, was wir gerade angehen, wo wir die Filial oder die Steuerung unserer Buchhandlungen mit durchführen, wo wir jetzt gerade dabei sind, dieses im Standard abzulösen und zu sagen, wir haben die Use Cases aufgenommen, die das Ding können muss. Wir haben das vor 8 Jahren oder so, glaube ich, hatten wir das schon mal gemacht, noch damals mit Lumira aufgesetzt. Das war sehr statisch, hat aber im Rahmen von einer geführten Steuerung sehr viel gebracht, weil man schon dahin gekommen ist, man hat sich über die gleichen Daten unterhalten und man hat die gleichen Analysewege gehabt und die Menschen haben auf unterschiedlichsten Organisationsebenen über die gleichen Dinge gesprochen. Und jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen und sagen, es soll einfach noch intuitiver werden, mobiler werden, noch mehr handlungsorientierter werden und auch einfacher für die Anpassung auf der technischen Ebene. Und das ist nochmal ein großer Schritt. Und der, wenn wir den dann durchführen, dann haben wir nachher, glaube ich, halt nochmal einfach ein Big Bang im Unternehmen, weil du dann von jetzt auf gleich, wenn es erfolgreich wird, mehrere hundert Leute gleichzeitig dazu enables und die davon zu überzeugst, dass das, was wir da gerade tun, wirklich ein Mehrwert ist.
Kann man dem, also wann und wie kommunizierst du den Mehrwert dann? Weißt du, was ich meine?
Nee, nicht so richtig.
Wie dem Management gegenüber reicht es aus, das Leuchtturmprojekt zu erklären? Oder musst du zusätzlich dazu zu sagen, ich habe jetzt irgendwie selber Ressourcen gespart? Oder also wer rechtfertigt sich eigentlich für das Data Investment?
Am besten ist es aus meiner Sicht, wenn sie selbst spüren. Also wenn sie Produkte haben, in denen sie selber merken, dass da was passiert ist und dass sie das Produkt selber nutzen und merken, guck mal, das ist echt eine coole Sache. Oder das Management verantwortet Fachbereiche. Und wenn die Fachbereiche besser werden und die am Ende des Tages sagen, das selbst kommunizieren und dann sagen, das ist jetzt, weil ich das tue. Oder die mit den Tools auflaufen und sagen halt, guck mal hier oder hier, da kann ich dir zeigen, da und so ist das. Dann spürt der Geschäftsführer auch wieder, ja, guck mal, das ist ja passiert jetzt, weil das gab's ja vorher noch nicht. Oder die fragen nach, was ist denn das, kenne ich gar nicht. Wenn das so ein bisschen dann von verschiedensten Seiten einmassiert wird, dann tut man sich leichter, als zu sagen, ich mache jetzt eine geile PowerPoint und laufe in der nächsten Geschäftsführungssitzung mit rum und erzähle halt, warum das jetzt wichtig ist. Ja, das machen wir auch. Aber noch wichtiger ist es halt, dass die Menschen merken, dass da was passiert ist und dass das Dinge sind, die Mehrwert bringen. Das bringt mehr, als wenn ich das irgendwo erkläre und auf irgendwelche Folien schreibe. Natürlich mache ich das auch und sage, wo wir effizienter werden und sage halt auch und erkläre auch nach vorne. Ich habe ja eben gesagt, wir haben die BW-Landschaft komplett neu aufgebaut. Das ist ja auch so eine Wellenbewegung. Du kannst ja das Alte nicht abschneiden, bevor das Neue nicht live ist und hast so eine Übergangszeit, wo du einfach mehr Ressourcen brauchst. Und natürlich erkläre ich das auch, warum das so ist und wann wir denn dahin kommen, dass wir alte Zöpfe abschneiden und dann auch ressourcenbedingt weniger Ressourcen in die Altsysteme stecken. Und natürlich sind wir auch wie bei anderen dann ein Flaschenhals und können dann mehr Zeit wieder für wirklichen Mehrwert bringen als für Betrieb von Doppelsystemen. Gehört auch dazu, klar.
Wo seid ihr denn von, also du hast es jetzt innerhalb von 2 oder 3 Jahren aufgebaut, oder?
Ja, weiterentwickelt, würde ich sagen. Also aufgebaut, natürlich, wir hatten schon Daten und wir hatten Quellsysteme, aber wir haben neu strukturiert und was wir aufgebaut haben, ist halt dieses länderübergreifende und kanalübergreifende Intuitive. Das haben wir komplett neu aufgebaut, das gab es vorher nicht. Und deshalb kann man schon irgendwie sagen, ja, aufgebaut.
Wenn du für dich so ein bisschen in die Zukunft schaust und überlegst, wo die Reise hingehen könnte, was sind die Themen, die du danach machen würdest?
Ich glaube, was wir machen müssen, ist einmal nochmal Strukturen aufzubauen.
Also kommt auf die Tankstelle noch irgendwie, ja, sorry, das unterbrechen, ich wollte es nochmal ein Beispiel machen, aber der Self-Service kann ja sozusagen enden mit dem, mit der Analogie der Tankstelle, dass man sich selber zapft, aber die Tankstellen entwickeln sich ja jetzt auch alle weiter und man kann plötzlich drin auch ordentlich shoppen, kann einiges, es wird eher ein Erlebnis, wie das ist sozusagen, das notwendige Übel ist, so nimmt man vielleicht noch ein Eis mit, jetzt kann man wirklich alles da drin shoppen, auch sonntags irgendwie. Wo geht die Reise sozusagen deiner Tankstelle hin, um zu gewährleisten, dass sind es mehr Funktionen, wollt ihr so bleiben?
Nee, wir wollen auf jeden Fall nicht so bleiben. Was wir machen wollen nach vorne ist, einmal noch näher an die Fachbereiche heranrücken und zu sagen, wir haben jetzt relativ viel Zeit damit verbracht, auch das umzusetzen, was wir am Anfang aufgenommen haben. Und das soll jetzt einfach um diesen Nukleus darstellen zu können. Und den wollen wir jetzt erweitern. Und diese Erweiterung wollen wir gemeinsam mit dem Fachbereich machen. Das heißt, wir müssen noch näher an die Fachbereiche und müssen interaktiver mit denen werden. Heute war es halt so, dass wir viel Zeit dafür brauchten, halt diese Umsetzung der Grundlagen zu bringen. Und jetzt kommen wir mehr und mehr dahin zu sagen, wir können näher ranrücken und wir können die Use Cases aufnehmen, was ihr noch zusätzlich haben wollt, um die umzusetzen. Das ist das eine. Das nächste ist dieses, was ich eben meinte, Methodenkompetenz in die Fachbereiche zu geben und eine stärkere Verschmelzung zu bekommen und nicht zu sagen, das ist BI-Analytik, das ist, keine Ahnung, CRM, sondern wir sind gemeinschaftlich ein Team und wir bilden da eine heterogene Truppe dann raus, je nachdem, was da jetzt gerade anliegt. Also das ist einmal so auf der kommunikativen, prozessualen Ebene ein Thema, wo wir ran wollen und diese Grenzen, die zwischen Abteilungen immer noch da sind, möglichst verschwimmen zu lassen. Dafür braucht's aber dieses, also zwischendurch überlegt man ja auch immer mal, ja, nehme ich irgendwen und setze den in irgendeinen Fachbereich. Also sage ich einfach, ich setze jetzt einen Analytiker aus meinem Bereich ins CRM.
Also Embedded-Analysten sozusagen.
Weiß aber nicht, ob das die Lösung ist. Bin mir noch unsicher, ob das die Lösung ist. Erstens mal haben wir nicht diese Größe. Ich sage mal, wir sind nicht Allianz oder VW, dass wir diese Größe haben an sich schon. weiß auch gar nicht, ob es sein muss oder ob man Mindset-Änderung hinkriegen muss und sagen muss, wir haben die und die Herausforderung und wo die Menschen jetzt gerade sitzen, ist eigentlich egal, sondern wir arbeiten jetzt gemeinsam da dran. Und ich meine, wir sitzen auch gerade digital zusammen, sitzen wir ja im Intern auch. Und ansonsten, wenn wir im Office sitzen, dann spricht auch nichts dagegen, dass jemand seinen Stuhl nimmt und setzt sich in die Fachabteilung oder andersrum. Also das ist für mich nochmal, wäre mir nochmal wichtig, dass man diese Grenzen noch stärker verschwimmen lässt und überlegt, wie man da besser zusammenarbeitet. Und das andere ist diese Tankstellenanalogie. Ich möchte noch mehr Produkte anbieten. Einmal auf der Ebene mehr Daten rein, um die Daten zentraler vorzuhalten und eine zentrale, ja, nicht wieder in dieses alte Muster der technischen Schulden und Systemzoos zu verfallen, sondern zu sagen, ich habe eine Architektur, an die ich mich möglichst halte und es gibt gute Gründe dazu, davon abzuweichen. Oder aber ich brauche Geschwindigkeit, weil ich Time to Market verkürzen muss. Wir machen das jetzt erstmal so, aber jemanden dabei zu haben, der nachher sagt, okay, erinnert euch da dran, wir müssen auf uns zurück, damit wir nicht in diese alten Verhaltensmuster verfallen, sondern müssen das dann nachher nochmal einmal in die Architektur einbauen. Das ist nochmal so ein Architekturthema, an was wir aus meiner Sicht ran müssen und was wir festhalten müssen, ohne es jetzt zu bürokratisieren. Dann haben wir die daher mal möglichst viele Daten, dann haben wir, wie die Menschen mit den Daten arbeiten. Und dann sind wir schon ganz einen Schritt weiter. Plus, dass wir halt hergehen und sagen, wie arbeite oder was mache ich denn mit den Daten? Also das ganze Thema KI, was jetzt immer mehr kommt, dafür brauchen wir auch verschiedenste Daten. Und das hatte ich eben schon mal angesprochen.
Definitiv, ja.
Da müssen wir noch besser werden im Sinne von, wie docke ich die an, wie gebe ich Daten raus an die Kolleginnen und Kollegen, damit die effizient arbeiten können. Das ist so der dritte Baustein. Mhm. Wir haben auch jetzt gerade verstärkt in das Thema KI investiert, auch personell nochmal in das Thema KI investiert. Und die brauchen halt, also die können halt nichts machen, wenn die sich Ewigkeiten auf Datensuche begeben müssen.
Daten nicht, ja.
Für die ist diese Tankstelle halt auch extrem wichtig.
Ja. Warum habt ihr das gemacht in Richtung KI? Was ist da euer Use Case dahinter?
Ja, wir haben verschiedenste Use Cases, die man dahinter sieht. Also wir haben erstmal überlegt, was haben wir denn überhaupt? Weil nur KI, weil jetzt irgendwie überall im Mund KI genommen wird, haben wir jetzt gesagt, nee, das ist jetzt auch nicht das, aber welche Use Cases haben wir da? Ich kann einfach mal ein Beispiel geben, was wir mit KI jetzt mal so umgesetzt haben, wo wir einfach sagen, was ja eben auch gesagt, ein Retailer ändert sich jetzt und arbeitet nicht nur mit Kassendaten, sondern geht dann in den Online-Bereich. Und wir haben ja auch sehr viele Dinge, wo wir einfach stationär und online miteinander verknüpfen wollen und wo wir auch verschiedenste Welten miteinander verknüpfen wollen. Also wir kommen vom Buchhandel, bieten aber mittlerweile halt auch sehr stark Spielware an. Das Gleiche dann halt, dass wir auch Hörbuch anbieten, also verschiedenste Arten, den Content zu vermitteln. Und wir gesagt haben, was gibt's denn halt noch nicht? Ja. Und es gibt nach meinem Wissen zumindest keinen Wettbewerber, der einmal sagen kann, du kommst auf meine Plattform und du kannst dir angucken, möchtest du es zu Hause bestellen und in der Buchhandlung abholen, möchtest es dir nach Hause schicken lassen, jetzt stehst du in der Buchhandlung, wir haben es leider gerade nicht vorrätig, weil wir nur in einer kleinen Buchhandlung sind, wir schicken es dir aber nach Hause, möchtest du das als Book oder als Hörbuch konsumieren und dann aber auch zu sagen, diese verschiedensten Welten miteinander zu verbinden und zu sagen, okay, du kommst jetzt zu uns, weil deine Tochter Geburtstag hat und die steht total auf Disney und auf König der Löwen meinetwegen, oder ich weiß ich, Prinzessin Elsa, oder so, du kommst mit dem Gedanken und du gibst in die Suche ein, irgendwie König der Löwen, und wir bieten dir jetzt nicht an, einfach nur andere Kunden suchten auch, sondern wir gucken nach dem Content, der dann da drin steht, und bieten dir dann über unser Kernprodukt Buch, aber auch andere an, dass die Figur der Tonisbox, ein Brettspiel und ein Hörbuch und auf unterschiedlichste Art und Weise, dass du dich in solchen Themenwelten oder in solchen Geschichten, wir nennen es immer Geschichten, Geschichtenentdecker, sagen wir dazu, dass du dich in einer Geschichte befindest. Und das zu sagen halt, der Maschine beizubringen, dass diese Maschine das für uns einfach vorselektiert und die richtigen Produkte dann halt auch dem Kunden vorschlägt, das haben wir jetzt halt automatisiert und mit KI umgesetzt. Und da gibt's halt verschiedenste Dinge, die wir uns vorstellen können, die ich jetzt auch aber in der Breite jetzt noch nicht kommunizieren kann, wo wir Dinge in Richtung Kundennutzen tun, wo wir auch Dinge im Rahmen von Effizienzschaffung einfach auf Rationalitätssicherung schaffen wollen.
Ja. Sehr spannend, Tobias. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Von daher, ich glaube, es war ein sehr, sehr guter Überblick. Siehst du aus deiner Sicht noch was, was wir sozusagen vergessen haben zu erwähnen? Sonst würde ich dann zu meinen zwei typischen Fragen gehen.
Nee, was man vielleicht noch sagen kann, aus meiner Erfahrung raus, ist, dass das ganze Thema Single Point of Truth, Self-Service, davon lebt, nicht nur, dass man es kommuniziert und dass man es gut gemacht hat, sondern auch, dass es performant ist. Also wir haben immer oben drüber Performance geschrieben, weil am Ende des Tages verlieren die Menschen die Lust daran, wenn es nicht performant ist. Also man kennt es ja selber, man ist es von Apps gewöhnt, dass die jetzt reagieren und man nicht 4 Sekunden, 11 Sekunden Wartezeiten hat. Es gibt auch Use Cases, die wir haben, wo wir ein bisschen warten müssen, weil es einfach so viel ist. Aber meine Erfahrung ist, achtet auf die Performance, wenn ihr solche Dinge umsetzt, weil ansonsten wird es nicht angenommen. Das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, den ich jetzt nochmal mitgeben kann.
Ja, sonst sozusagen ist gleich am Anfang, wie wenn du eine Tankstelle aufmachst und halt sagst, jeder muss eine halbe Stunde warten. Die User Experience ist gleich bescheiden.
Ja, genau.
Ja, wer die Folge jetzt gehört hat zum ersten Mal oder den Podcast zum ersten Mal hört oder eben noch nicht den Abonnieren-Button gedrückt hat und sonst irgendwie immer auf die Podcast-Folgen kommen, gerne abonnieren bei Apple Podcast oder Spotify, wo ihr auch immer hört. Auch gerne abonnieren und bewerten. Das wäre natürlich traumhaft. Wenn ihr selber mal als Gast rein wollt und ein spannendes Thema habt, dann traut euch, schreibt mich an oder ansonsten nutzt die Chance und gebt mir oder dem lieben Tobias über die LinkedIn-Accounts Feedback. Ich glaube, auch in Spotify selbst gibt es die Möglichkeit, Q&A-Sachen zu beantworten. So, lieber Tobias, die zwei typischen Fragen, die ich jedem stelle. Was machst du noch privat mit Daten? Und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
Ja, Filmtitel, auch wenn wir viel Content, weil ich gerade gesagt habe, wir verkaufen Content, sind wir doch irgendwie Buchhändler und Geschichtenentdecker. Deshalb tue ich nicht mit Filmtitel, bisschen schwierig und sag mal so. Ich würde sagen, die unendliche Geschichte ist, kann man es, glaube ich, ganz gut ausdrücken, weil was machen wir? Wir haben uns auf eine fantastische Reise gerade begeben mit dem, was wir machen. Wir durchleben da alle möglichen Herausforderungen und Abenteuer. Wir wissen manchmal nicht so genau, wo wir ankommen, wie es denn endet, aber gehen Step by Step. Und was man merkt halt ist, wir sind selbst für das verantwortlich, was wir da tun. Also dieses Schritt für Schritt gehen und dabei aber auch Output zu bringen, gleichzeitig die Menschen nicht zu vergessen, die vielleicht nicht wegen des Outputs aber das also diesen Beruf ergriffen haben, sondern einfach die Spaß daran haben, sich mit komplexen Fragestellungen auf der technischen Ebene zu beschäftigen, ist, glaube ich, dieses Thema unendliche Geschichte viel dran, weil das auch noch so ein Thema ist, wo wir auch noch einen Weg vor uns haben, aber auch schon Teil der Reise gegangen sind, dieses Zusammenbringen von Fachbereichen und IT. Zu sagen, halt, es gibt nicht die IT und es gibt nicht den Fachbereich, sondern wir haben unterschiedliche Stärken, wir haben unterschiedliche Interessen, aber am Ende des Tages wollen wir gemeinsam erfolgreich sein und der Weg wird jetzt nicht enden. Du hast mich gerade gefragt, was die nächsten Schritte sind. Wenn du mich fragen würdest, was ist das Ende? Das weiß ich nicht, aus meiner Sicht gibt es kein Ende. Und was mache ich mit Daten im Privaten? Das kann ich ehrlicherweise so beantworten, dass ich da nicht mehr ganz so viel mit Daten mache, weil ich dann manchmal auch einfach froh bin, dass, wenn ich mich damit beschäftige und ich denke dann halt auch so viel im Privaten halt drüber nach, wenn man bestimmte Dinge halt wahrnimmt, was heißt das denn für uns und wie machen wir denn damit weiter, begebe ich mich im Privaten nicht so viel dann dazu, auch mit Daten was zu machen. Klar, ich bin Controller von Haus aus und wenn es komplexer wird, dann brauche ich mein Tabellchen irgendwie, aber sonst mit Daten mache ich eigentlich nicht mehr viel.
Ja, ist doch ehrlich und ist auch gut. Ja. Cool. Vielen, vielen Dank für die Folge, lieber Tobias, und dass du dir Zeit genommen hast, auch nochmal ein zweites Mal aufzunehmen.
Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Jonas. Hat sehr viel Spaß gemacht.